SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Katrin Aue. Schön, dass Sie dabei sind. An Mesut Özil kam man ja diese Woche als Medienkonsument oder Konsumentin nicht herum. Auch aus Medienbranchensicht ist die Angelegenheit hochinteressant. Das ging schon damit los, dass Özil sich nicht in einem konventionellen Interview erklärte. Stattdessen verschickte er sein dreiteiliges Statement über Twitter. Und er kritisierte darin nicht nur mit scharfen Worten den Deutschen Fußballbund, sondern auch die Medien. Auch die Kommentare auf seine Erklärung waren bemerkenswert, so als hätte Özil mit seinen Rassismusvorwürfen Schleusen geöffnet, berichten seitdem Deutsche aus Einwandererfamilien, auch viele Journalisten, von ihren Erfahrungen. Mittlerweile gibt es dafür einen eigenen Hashtag bei Twitter, MeToo, geschrieben mit TW, also übersetzt Ich Zwei. Über Mesut Özil und Rassismus auch in den Medien habe ich mit Sheila Maisorka gesprochen. Sie ist die Vorsitzende der Organisation Neue Deutsche Medienmacher. Ich habe Sie gefragt, welchen Anteil die Medien an der Causa Özil haben.
Ich denke, eine ganze Menge. Und zwar nicht erst jetzt in jüngster Zeit, weil man muss ja auch daran denken, dass bei jedem Länderspiel diskutiert wird, wer die Nationalhymne mitsingt und wer nicht. Und Özil hat sie nie mitgesungen und das wurde ja auch immer wieder thematisiert. Das war auch nichts, was irgendwie ein Spieler anscheinend selber entscheiden konnte. Was ich in den 70er, 80er Jahren hat nie irgendwer die Nationalhymne mitgesungen, aber jetzt ist das ein Politikum. Und das wurde ja auch schon durchgehend thematisiert bei jedem Länderspiel. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Foto mit Erdogan und der verlorenen WM ist das ein Diskurs, der im Prinzip weitergeführt wurde, der aber schon vorher begonnen hatte.
Vor allem ein Autor der FAZ sieht besonders die Bild-Zeitung in der Verantwortung. Er schreibt von einer Boulevardkampagne, die Bild habe an der Ausbürgerung Özils gearbeitet. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, da hat es eine Menge Artikel und eine Vielzahl von Schlagzeilen gegeben. Nach dem Motto, Bild sucht die Wurzeln von Gündoğan und Özil. Und zum Beispiel dann wird als so ein Negativpunkt aufgezählt, dass man bei Özils zu Hause Türkisch sprach. Also als ob das irgendwie ein Verbrechen sei. Und das gipfelte dann auch in der Schlagzeile, Özil fühlt sich nicht wohl im DFB-Trikot. Was ein Zitat von Lothar Matthäus war, der jetzt seinerseits wieder Fotos mit Putin hat machen lassen. Also ja, jemand, der erstens mal sowieso nicht das hellste Licht im Leuchter ist, bekanntermaßen, und zudem auch selber mit anderen Autokraten sich ablichten lässt, der sagt, Özil fühlt sich nicht wohl im DFB-Trikot und das wird dann als ein Fakt im Prinzip dargestellt.
Das heißt, auch Sie würden die Bild-Zeitung besonders in der Verantwortung sehen in der Sache Özil, ja?
Auf jeden Fall, aber auch andere Medien. Also die Bild-Zeitung drückt sich wie immer am krassesten aus. Aber ich denke, die Diskussion ist auch in anderen Medienhäusern so geführt worden.
Nach der Erklärung von Özil, vor allem nach diesem Satz, wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher, wenn wir verlieren, bin ich Immigrant, fand ich auffällig, wie viele Deutsche aus Einwandererfamilien sofort sich zu Wort gemeldet haben mit der Botschaft, das spricht mir aus den Herzen. Auch bei Journalisten mit Migrationshintergrund war das auffällig. Da habe ich öfter sowas gelesen wie, wir müssen immer ein bisschen besser sein. Ist das tatsächlich immer noch so?
Ich denke, das ist so wie bei vielen Frauen auch, die in klassischen Männerberufen arbeiten. Man stellt sie ein, obwohl sie eine Frau sind und wenn irgendwelche Fehler dann passieren, dann ist es nicht dieser Frau zuzuschreiben, sondern dann heißt es auch gleich, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee, hier eine Frau einzustellen. So, also eine Frau muss immer für alle anderen Frauen auch gut genug sein, das heißt, sie muss besser sein als der durchschnittliche Mann. Und das gilt auch für Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Unsere Fehler sind nie unsere eigenen Fehler, sondern immer gleich die Fehler von unserer gesamten Herkunftsgruppe, wer immer die ist. Und das hat sich hier dran wieder gezeigt. Also es wird immer wieder aufs Neue die Herkunft von Fußballspielern und jeglichen anderen Menschen mit Migrationsgeschichte in unterschiedlichen Berufen immer wieder neu verhandelt. Bei Fehlern vor allem.
Und bei uns in der Branche, in den Medien auch, würden Sie sagen, ja?
Ich denke, das ist vielleicht nicht so offensichtlich. Das Problem ist, denke ich, ein anderes, dass Menschen aus Einwandererfamilien bei den Medien unterrepräsentiert sind. Sie kommen gar nicht erst rein in den Beruf. Das hat eine Vielzahl von Gründen, aber unter anderem auch, dass oft angenommen wird, sie können nicht ordentlich Deutsch sprechen und können nicht neutral berichten, weil sie voreingenommen sind gegenüber bestimmten Themen, als ob weiße Deutsche nicht voreingenommen werden. Das heißt, die Hürde, überhaupt eingestellt zu werden, ist hoch.
Ich hätte jetzt gedacht, meiner Beobachtung nach steige die Zahl der Journalisten aus Einwandererfamilien in deutschen Redaktionen. Das entspricht gar nicht den Tatsachen, ja?
Doch, auf jeden Fall steigt sie, aber wir haben da noch viel nachzuholen. Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland sind 22,5% der Bevölkerung und das ist auch weiß Gott nicht der Prozentsatz, den wir in Redaktionen haben. Und es ist auf jeden Fall so, dass allmählich viele Redaktionen erkennen, dass eine vielfältige Belegschaft auch den Blick schärft für viele Themen und man Zugang hat zu Themenbereichen, die man sonst nicht hätte. Da haben alle was von. Aber, wie gesagt, wir haben noch viel aufzuholen. Auch wenn die Zahlen allmählich steigen, brauchen wir noch eine Weile, bis Menschen aus Einwandererfamilien wirklich repräsentiert sind in deutschen Medien.
Würden Sie sagen, die Debatte über Rassismus in der deutschen Gesellschaft, die jetzt dank Özils Erklärung wieder mal geführt wird, war wieder mal überfällig?
Ich denke, eine Debatte über Rassismus ist sowieso überfällig auf einer ganz grundlegenden Ebene, weil es immer wieder hochkommt. Wir sehen es hier am Beispiel Özil, aber auch in anderen Beispielen. Es wird immer wieder den Menschen aus Einwandererfamilien gezeigt, dass sie nicht ganz richtige Deutsche sind, egal wie erfolgreich, egal wie angepasst. Sie sind, in diesem Fall können sie sogar in der Nationalmannschaft spielen, das reicht immer noch nicht. Immer wenn es irgendeinen Konflikt gibt, dann wird ihr Deutschsein wieder in Frage gestellt. Und ich denke, wir müssen auf jeden Fall über Rassismus diskutieren und ihn auch als Rassismus benennen. Oft ist die Rede von Ausländerfeindlichkeit, aber es geht überhaupt nicht um Ausländer. Es geht um Deutsche, denen das Deutschsein abgesprochen wird aus bestimmten Gründen. Und ja, die Debatte wird wieder mal geführt. Ich hoffe, dass es irgendwann nicht mehr nötig sein wird, sie zu führen. Aber da an diesem Punkt sind wir noch lange nicht.
Sheila Maisorka von den neuen deutschen Medienmachern zu Mesut Özil und Rassismus auch in den Medien. Besten Dank. Die Saarbrücker Zeitungsgruppe hat Stellenstreichungen angekündigt. 100 Jobs fallen demnach in den kommenden Jahren weg. Die Standorte Saarbrücken, Trier und Zweibrücken sollen zusammengeführt werden. Die Geschäftsleitung sagt, Gründe seien gestiegene Kosten bei der Zustellung und sinkende nationale Werbeeinnahmen. Frage an Uli Wagner, die Vorsitzende des Saarländischen Journalistenverbands. 100 Stellen, das klingt viel. Von welcher Dimension sprechen wir hier?
100 Stellen sind mehr als 10%. Schon eine Dimension, finde ich.
Wer wird denn davon betroffen sein, nach allem, was bekannt ist?
Genau das ist nicht bekannt. Also nach dem, was ich weiß, und das geriert sich aus Rumfragen, Horchen, wer vielleicht doch ein bisschen was verrät. Und das ist niemand aus der Geschäftsführung, die sind nicht zu erreichen. Oder auch nicht im Lande, weshalb auch immer sie nicht zu erreichen sein mögen, betrifft es alle Bereiche der SZ-Gruppe. Also Verlag, Anzeigengeschäft, Marketing und auch die Redaktion.
Es gab ja in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten, ja durchaus schon mal Gerüchte, dass sowas kommen könnte. Wie überraschend kommt jetzt diese konkrete Ansage?
Naja, es ist ja nicht die erste Sparrunde, wie es bei der Geschäftsführung heißt, und nicht die erste Runde des Stellenabbaus, wie es aus unserer Sicht heißt. Und natürlich ist das Ganze letztes Jahr nochmal aufgekocht, als es an das neue Redaktionssystem ging. Das ist digital und das vernetzt die verschiedenen Teile der SZ-Gruppe. Und dann kann man schon auf den Gedanken kommen, naja, da kann man ja ganz schnell schwuppdiwupp einen Artikel von hier nach da verschieben. Und das könnte zur Folge haben, dass Stellen abgebaut werden. Da gibt es eine Betriebsvereinbarung zu diesem Redaktionssystem oder zur Einführung desselbigen. Und die schließt Kündigung, Stellenabbau kategorisch aus. Aber das ist jetzt eingeführt, also könnte man sich aus Sicht der Geschäftsführung hinstellen und sagen, naja, Einführungsphase ist beendet, dann kann ich jetzt anders reagieren. Also die Überlegung von Seiten der Belegschaft, was kommt da auf uns zu, die gibt es schon länger und es gab in der Tat seit dem Sommer, seit es so heiß ist, halten sich Gerüchte hartnäckig, dass ein neuer Stellenabbau droht. Aber man wusste wirklich nichts Genaues und Nachfragen haben immer ergeben, wo haben Sie das her, machen Sie doch keine Panik.
Ist das schlüssig, was die Geschäftsleitung jetzt als Begründung anführt? Kurz gesagt, die Zeitungskrise hat jetzt auch uns erwischt.
Das kann man natürlich sagen. Die Zeitungskrise hat jetzt auch uns erwischt und wir waren die ganzen Jahre so tapfer und haben durchgehalten. Trotzdem beantworte ich mit einem klaren Jein diese Frage. Also die Rahmenbedingungen sind ja nicht jetzt anders geworden. Die SZ-Gruppe schließt immer noch richtig gut ab und schüttet auch noch richtig gut was aus. Es gibt ja die Besonderheit, dass es eine Beteiligungsgesellschaft gibt, also Mitarbeiter zu den Eigentümern des Unternehmens in gewissen Teilen gehören und dadurch auch Einblick in die Zahlen haben. Also da muss man sich nicht alles erzählen lassen. Man kann kontrollieren, wenn man in dieser Beteiligungsgesellschaft ist. Und die Kolleginnen und Kollegen, die da drin sind und den Einblick in die Zahlen haben, die sagen, das Unternehmen ist weiterhin gut aufgestellt. Natürlich geht der Gewinn runter, keine Frage. Und in den Haustarifverhandlungen, die wir führen, seit das Unternehmen, die SZ-Gruppe, nicht mehr in der Tarifbindung des Flächentarifvertrages ist, kriegen wir das regelmäßig zu hören, wie sich die Rahmenbedingungen verschlechtert haben und dass die SZ-Gruppe sparen muss und dass man nicht Löhne und Gehälter anheben kann, wenn ja der wirtschaftliche Erfolg gefährdet ist. Also das ist an sich nichts Neues. Und dann kann man sich fragen, warum kommt es jetzt genau jetzt? Warum wurde da nicht früher schon was in die Wege geleitet? Der Betriebsrat sagt ja, man braucht eine Produkt- und eine Marktoffensive, bevor man an Stellenabbau denkt. Da frage ich mich, wo ist die?
Welche Möglichkeiten haben denn jetzt die Gewerkschaften?
Die Gewerkschaften sind offiziell ja noch gar nicht mit im Boot. Selbstverständlich werden wir uns einbringen ins Geschäft. Ich habe auch schon mehrere Gesprächswünsche angemeldet. Das ist nicht alles zu realisieren, weil auch bei der Geschäftsführung der Saarbrücker Zeitungsgruppe manche in Urlaub sind. Es steht aber der nächste Gesprächstermin zwischen den Betriebsräten und der Geschäftsführung an und wir stehen in engem Kontakt mit den Betriebsräten bei der SZ-Gruppe und werden auf dem Weg versuchen, uns einzubringen und wir werden, bevor es dieses nächste Gespräch gibt und nach den Sommerferien, da bleiben nur ein paar wenige Tage über, mit unseren Mitgliedern an allen drei Standorten sprechen und überlegen, was wir da gemeinsam tun können.
Uli Wagner vom Saarländischen Journalistenverband. Die Bundeswehr hat Nachwuchssorgen. Deshalb setzt sie bei der Rekrutierung schon seit einiger Zeit auf die sozialen Medien. Mit Videoserien bei YouTube zum Beispiel. Die erste Staffel, die Rekruten, knackte die Marke von 1 Million Klicks. Die zweite Staffel, Mali, war nicht mehr ganz so beliebt. Jetzt probiert es die Bundeswehr mit einer dritten Reihe, diesmal wieder auf heimischem Boden. Die Springer soll die Erlebnisse von Soldaten in einem Fallschirmspringer-Lehrgang zeigen. Günther Herkel hat sie angesehen.
Es kann nicht jeder, es schafft nicht jeder, aus dem Flugzeug zu springen.
Jeder wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er eigentlich gerne lieber auf der Couch sitzen würde.
Meine Knie waren am Flattern.
Viele augenscheinlich gute Springer landen früher oder später auf der Nase.
Statements von Ausbildern und einem der angehenden Fallschirmspringer. Gedreht wurde am Bundeswehr-Ausbildungsstützpunkt im oberbayerischen Altenkirchen. Wie schon bei den Vorgängerserien, die Rekruten und Mali gilt, auf ein Drehbuch oder gar professionelle Schauspieler wurde verzichtet. Bundeswehrsprecher Dirk Feldhaus.
Es gibt kein Skript. Das Skript ist unser Ausbildungsplan. Das Skript sind die Rekruten selbst, wie sie ihre Grundausbildung erleben.
Diesmal geht es aber nicht um die schnöde Grundausbildung mit mehr oder weniger stumpfsinniger Routine. Die neue Serie richtet sich an Soldaten, die den besonderen Kitzel suchen und dafür bereit sind zu leiden. Oberstleutnant Merz und Oberleutnant Gruschwitz machen die Rekruten heiß.
Fallschirmjägerausbildung ist in allen Streitkräften der Welt eine elitäre Ausbildung.
Hier ist der einzigste Ausbildungsstützpunkt für Fallschirmspringen in der ganzen Bundeswehr.
Das ist kein Kaffeetrinkerlehrgang. Wir werden Sie hier auf Trab halten.
Gerade die Exklusivität des Unternehmens scheint einige der angehenden Springer zu reizen.
Ist halt was nicht jeder andere macht. Deswegen, ich habe echt Bock auf den Lehrgang.
Bereits vor dem Start der Serie wurden in Home Stories einige der Teilnehmer nach ihren Vorstellungen befragt. Zum Beispiel Oberfähnrich Christoph, 29 Jahre, Glatze, roter Rauschebart, Oberarmtattoo.
Ich erwarte mir sehr, sehr viel Drillausbildung, dass das quasi die wichtigen Inhalte wirklich in uns reingeprügelt und reingefleischt wird, dass wir das immer verinnerlichen, weil letztendlich müssen wir es halt unter hohem Stress am Schirm auch umsetzen können.
Das klingt nicht nach ausgefeilter Didaktik. Doch ehe es ans Reinprügeln geht, werden erstmal die Zimmer bezogen und die Spinde eingeräumt. Es folgt die Ausgabe des Sprunggepäcks im Materiallager.
Okay, das hier ist das S4-Lager. Sie sehen, soldatensicher beschriftet. Trotzdem ist es nicht soldatensicher. Alles, was Sie hier drinnen bekommen, ist Attrappengurtzeug.
Sollten Sie irgendwann mal im Sprungdienst irgendwo ein rotes Etikett haben, wo Attrappe draufsteht, ist das kein Hinweis, in welches Land wir springen. Sondern dann springen sie nicht.
Die ersten Trockenübungen finden im Sandkasten statt, an einer Holzattrappe, einem Nachbau der C-160 Transall.
1, 2, 3
und ab.
8000, 2000, 3000, 4000. Überprüfe Kappe, halte Umschau.
Inszeniert wird das Ganze in YouTube-Ästhetik. Wackelkamera, schnelle Schnitte, basslastige Musik. 2,1 Millionen Euro lässt sich die Bundeswehr diese Serie kosten. Drei von vier ausgegebenen Euro verschlingen allein die Mediaausgaben. Geworben wird vor allem out of house, also auf Plakaten und anderen Großflächen, außerdem online. Vielen Usern gefällt's. Die ersten Folgen erreichten auf YouTube jeweils sechsstellige Klickzahlen. Die Kommentare, überwiegend positiv, von mega interessant bis super coole Serie. Nur gelegentlich skeptische bis antimilitaristische Bemerkungen.
Das allererste Mal ein Luftfahrzeug verlassen, ist ein Gefühl, das wird man nie vergessen. Das erzählt man seinen Enkeln noch. Aber jede Verletzung kann vom verstauchten Knöchel bis hin zum gebrochenen Bein eigentlich alles sein.
Beinbruch beim Springen? Mal sehen, ob im Verlauf der Serie auch die sonstigen gesundheitlichen Risiken etwa von Auslandseinsätzen erörtert werden. In der ersten Sendewoche dürfte mancher Möchtegern Rambo die erhoffte Action vermisst haben. Das könnte sich ändern, wenn erstmal der Ernstfall geprobt wird. Nach der letzten Serie Mali stieg die Zahl der Anrufe bei der Karriere-Hotline der Truppe um ein Drittel. Genützt hat es dennoch offenbar wenig. 2017 sank die Zahl der Bewerber für den freiwilligen Wehrdienst um 15%.